Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 6 Wochen vor der Fußball-Europameisterschaft ist die Ukraine von mehreren Sprengstoffanschlägen erschüttert worden. Mindestens 29 Menschen wurden in der Industriestadt Dniepropetrovsk verletzt, als kurz nacheinander 4 Sprengsätze an belebten Orten zündeten. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Die Stadt ist kein Spielort der Fußball-EM. Die inhaftierte frühere Regierungschefin Timoschenko wurde dort geboren. Präsident Janukowitsch nannte die Anschläge eine Herausforderung für die Ukraine.
Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Toten gab. Das Stadtzentrum der ukrainischen Industriemetropole Dniepropetrovsk glich einem Lazarett. Zahlreiche Verletzte, darunter viele Kinder, wurden direkt am Ort der Explosionen medizinisch versorgt. Der erste Sprengsatz war kurz vor 12 Uhr mittags in der Nähe der Oper detoniert. 3 weitere Explosionen folgten innerhalb nur einer Stunde. Alle in der belebten Innenstadt. Einer der Sprengsätze ist in einem Mülleimer hier an der Straßenbahnhaltestelle explodiert, gerade als die Straßenbahn losfahren wollte, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Staatsanwaltschaft geht von Terroranschlägen aus. Über die Hintergründe der Tat ist jedoch noch nichts bekannt. Der ukrainische Präsident Janukowitsch reagierte unmittelbar nach der Anschlagsserie. Dies ist eine Herausforderung für unser Land, auf die wir eine würdige Antwort finden werden. Die ukrainischen Medien berichteten von zum Teil chaotischen Zuständen im Stadtzentrum. Das Militär wurde in der Stadt zusammengezogen, Geschäfte und Schulen wurden geschlossen. Dniepropetrovsk ist die Geburtsstadt der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, die nach einem umstrittenen Strafverfahren im Gefängnis sitzt und vor wenigen Tagen in den Hungerstreik getreten ist.
Die Anschläge von Dniepropetrovsk, die neu entflammte Diskussion um Menschenrechte und morgen beginnt der 2. Prozess gegen Julia Timoschenko. Es kommt eine Menge zusammen in der Ukraine, 6 Wochen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft. Alles im Griff, sagt Präsident Janukowitsch. Alles im Griff, sagt auch die UEFA. Es klingt ein bisschen wie das Pfeifen im Walde.
In der Euro-Schuldenkrise richtet sich der Blick wieder nach Spanien. Neue Zahlen zeigen, die schrumpfende Wirtschaft zieht den Arbeitsmarkt immer mehr in Mitleidenschaft. Inzwischen ist fast jeder 4. Spanier ohne Job, ein Negativrekord in der Eurozone. Dazu säen amerikanische Ratingagenturen Zweifel an den Sparanstrengungen der Regierung. Standard & Poor's stufte die Kreditwürdigkeit weiter herunter.
Die Herabstufung ist für Spanien ein weiterer Tiefschlag, aber das Land reagierte gelassen. Die Börse in Madrid schloss sogar im Plus. Dabei bezweifelt die Ratingagentur Standard & Poor's, dass Spanien seine Neuverschuldung von 8,5 auf 5,3% in diesem Jahr absenken kann. Spaniens Regierung, die dieses Jahr 37 Milliarden Euro sparen will, ignorierte die Abstufung. Lediglich ein Staatssekretär äußerte sich. Die Entscheidung von Standard & Poor's erkennt in keiner Weise die Sparmaßnahmen Spaniens an. Denen fühlen wir uns verpflichtet. Ministerpräsident Rajoy empfing heute den Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz. Nach dem Treffen fand der deutsche Gast deutliche Worte zur Ratingagentur.
Es handelt sich dabei um einen spekulativen Vorgang gegen Spanien, aber gegen die Eurozone insgesamt. Und ich glaube, dass die Ratingagenturen einen Beitrag zu dieser Spekulation leisten.
Doch die Finanzmärkte beobachten vor allem den Bankensektor. Durch die geplatzte Immobilienblase sitzen viele Institute auf einem Berg fauler Kredite. Nun wird spekuliert, ob Spanien ein Rettungsprogramm für seine Banken beantragen könnte. Heute gab es noch eine Hiobsbotschaft. Die Arbeitslosigkeit ist auf knapp 25% angestiegen. Fast jeder 4. Spanier derzeit ohne Job. Für Spanien verschärft sich die Lage an allen Fronten.
Mehr zum Thema haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt, unter anderem eine Liste, die zeigt, wie die amerikanischen Ratingagenturen die einzelnen Euro-Staaten aktuell einstufen. Die Niederlande bleiben trotz der Regierungskrise auf Sparkurs. 3 kleinere Oppositionsparteien verhalfen dem amtierenden Ministerpräsidenten Rutte gestern Abend zur nötigen Mehrheit für seinen Sparhaushalt. Im Streit über den Etat hatte Rüttes Minderheitsregierung die Unterstützung des Rechtspopulisten Wilders und seiner Partei verloren und war zurückgetreten. Im Herbst wird deshalb neu gewählt. Für den sozialistischen Bewerber um das Präsidentenamt in Frankreich, Hollande, ist Sparen nicht der einzige richtige Weg aus der Wirtschafts- und Finanzkrise. Vor allem mit Blick auf Deutschland bekräftigte Hollande seine Forderung, auch das Wirtschaftswachstum müsse gefördert werden. Dafür will er den EU-Fiskalpakt, der eine strenge Haushaltsdisziplin vorschreibt, noch einmal aufschnüren. Bundeskanzlerin Merkel lehnt das ab. Sie erklärte, der Pakt sei nicht verhandelbar.
Die Bundesregierung bleibt hart beim Fiskalpakt. Nach ihrem Treffen mit deutschen Filmstars ging die Kanzlerin in einem Radiointerview auf die Kritik aus Frankreich ein. Es sei ein Missverständnis, dass Wachstum nur mit neuen Schulden möglich sei, so Merkel. Der Vorwurf, sie setze sich nicht genug für den Aufschwung in der Eurozone ein, sei falsch.
Ich habe darauf gedrängt als deutsche Bundeskanzlerin, dass im Januar ein Sonderrat stattgefunden hat, der sich ausschließlich mit Wachstumsfragen beschäftigt hat. Weil natürlich, das erleben wir ja auch in Deutschland, man viel besser solide Haushaltsführung machen kann, wenn man Wachstum hat.
Gestern Abend hatte der sozialistische Präsidentschaftskandidat Hollande die Kanzlerin kritisiert. Er will eine Abkehr vom strikten Sparkurs, um Wachstum zu fördern. Sigmar Gabriel unterstützt den Sozialisten im Wahlkampf. Auch die SPD fordert, wie Hollande, ein Konjunkturprogramm für Europa.
Die CDU und die FDP verleumdet François Hollande ziemlich stark, indem sie behauptet, er wolle weg vom Fiskalpakt. Er will ihn ergänzen um Wachstum und Beschäftigung, vor allen Dingen im Bereich im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit.
Auf einer Auslandsreise unterstützt der Außenminister den Kurs der Kanzlerin.
Der Fiskalpakt steht. Er ist vereinbart, nicht nur zwischen Regierungen, sondern eben zwischen Ländern. Und wir werden den Fiskalpakt auch nicht mehr in Frage stellen. Ich glaube auch nicht, dass das von Frankreich wirklich gewollt sein könnte.
Die Kritik, die Kanzlerin mische sich in den französischen Wahlkampf ein, ließ Merkel von ihrem Sprecher zurückweisen. Beide Präsidentschaftskandidaten seien für Europa und mit beiden könne sie gut zusammenarbeiten.
Einer der bekanntesten Bürgerrechtler Chinas, der 40-jährige Chen Guangcheng, ist untergetaucht. Der blinde Menschenrechtsaktivist stand seit 1,5 Jahren in seinem Heimatort nahe der Stadt Linyi unter Hausarrest. Chen hatte sich immer wieder gegen Behördenwillkür gewandt und anderen Menschen mit seinen Rechtskenntnissen geholfen. In einem Video hat sich Chen jetzt von seinem Versteck aus an die chinesische Regierung gewandt.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Wen, es war nicht einfach zu fliehen, aber endlich habe ich es geschafft. Alles, was im Internet über mich berichtet wurde, wie Sie mich in meinem Haus gequält und gefoltert haben, stimmt. Ich kann Ihnen versichern, die Wirklichkeit war sogar noch schlimmer. So schildert Chen Guangcheng die schrecklichen Zustände seines Hausarrests. Woher diese Aufnahme stammt und wer ihm bei der Flucht geholfen hat, bislang ist das unbekannt. Der blinde Anwalt hat Frauen verteidigt, die gegen Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation klagen wollten. Dafür musste er 4 Jahre ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung strenger Hausarrest. Angeheuerte Schergen überwachen ihn und seine Frau. Im 3-Schicht-Betrieb sind bis zu 100 Männer im Einsatz. Selbst seine kleine Tochter wird von ihnen drangsaliert. Der für die Polizei zuständige Parteisekretär hat zu mir gesagt, das Gesetz ist mir egal, ich muss mich an kein Gesetz halten. Und dann haben sie mich und meine Familie beraubt und geschlagen. Jetzt ist ihm die Flucht gelungen. Seine Unterstützer sagen, er sei an einem sicheren Ort. Gerüchte kursieren, es könnte die US-Botschaft sein. Aber dort heißt es nur, kein Kommentar.
Wo sich Chen Guangcheng aufhält, ob er überhaupt noch in China ist, bislang ist das unklar. Sicher dagegen ist, wer die herrschenden Parteikader kritisiert, der bekommt die ganze Härte der Staatsmacht und ihrer Willkür zu spüren. Chen musste das jahrelang erleiden. Einer von vielen.
In den USA hat ein umstrittenes Gesetz zur Abwehr von Angriffen aus dem Internet die erste parlamentarische Hürde genommen. Mit großer Mehrheit billigte das Repräsentantenhaus die Vorlage, gegen die Bürgerrechtler und Datenschützer Sturm laufen. Es geht um den Schutz auch privater Unternehmen und Netzwerke vor sogenannten Cyberattacken durch Hacker. Unternehmen und Geheimdienste sollen dafür zusammenarbeiten und Informationen austauschen können, unbeschränkt durch andere Gesetze. Kritiker befürchten massive Eingriffe in die Privatsphäre.
Energieversorgung, Verkehr, Börsen. Je vernetzter die Infrastruktur eines Landes, desto anfälliger wird sie für Cyberattacken. Dagegen soll Amerika sich besser wappnen, sagen die Konservativen. Es geht nicht nur um zweifelhafte Internetaktionen, sondern um Attacken, die Amerika in die Knie zwingen könnten. Tatsächlich wird unser Land schon jetzt so angegriffen. Der Entwurf erlaubt der Regierung, Geheiminformationen mit Privatfirmen zu teilen, um diese vor Angriffen zu schützen. Umgekehrt soll der Online-Sektor aber auch persönliche Daten von Nutzern an Behörden geben dürfen. Das alarmierte Kritiker, die aber nur Details ändern konnten, etwa zu Daten über Krankheiten. Dieses Gesetz öffnet der Regierung Tür und Tor, um alle möglichen persönlichen Daten zu sammeln, klagt er. Alles im Namen der Sicherheit und ohne jede Einschränkung durch andere Gesetze. Ich weiß, wir haben das Jahr 2012, aber es fühlt sich eher an wie 1984.
Der Gesetzentwurf geht nun in den Senat, wo die Demokraten die Mehrheit stellen und weitere Abstriche fordern dürften. Und auch der Präsident ist skeptisch. Er droht bisher sein Veto an. Verkehrte Welt in Washington. Sonst fürchten eher die Republikaner zu viel Regierungsmacht und pochen selbst auf Freiheitsrechte.
Der Bundestag hat ein zentrales Waffenregister beschlossen. Darin sollen die Daten zusammengeführt werden, die bislang von fast 600 lokalen Behörden erfasst sind. So kann die Polizei schneller feststellen, wem eine Waffe gehört und woher sie stammt. Forderungen nach einem solchen Zentralregister waren nach den Amokläufen in Erfurt und Winnenden laut geworden. Außerdem wird mit dem Beschluss von gestern Abend eine EU-Richtlinie umgesetzt.
Die Feuerkraft deutscher Privathaushalte, sie ist beträchtlich. 8 bis 10 Millionen Pistolen und Gewehre haben die Bundesbürger, der größte Teil völlig legal. Das Wissen über diese Waffen ist bei rund 600 verschiedenen Ämtern und Behörden gespeichert. Nun soll es in einem deutschlandweiten Register zentral erfasst werden.
Es geht einfach darum, das, was man an Informationen schon hat, auch effizient und effektiv zu nutzen. Das ist der jetzige Schritt. Es wird jetzt also mit diesem Gesetz nichts verschärft.
Das neue Register findet besonders die Polizei wichtig. Sie will wissen, was sie an einem Einsatzort an Bedrohungen erwartet.
Wir benötigen es als Polizei nicht nur zu Ermittlungszwecken. Wir benötigen es auch dann, wenn wir eingesetzt werden für häusliche Gewalt, um festzustellen, ob einer der Betroffenen auch im Waffenbesitz ist.
Das nationale Register macht es den Ermittlern auch leichter, herauszufinden, woher eine Waffe kommt und wer sie wo gekauft hat. Das finden auch alle Fraktionen im Bundestag sinnvoll. Nur die Linke enthielt sich bei der Abstimmung, weil sie nicht will, dass auch die Geheimdienste das Register nutzen.
Dass der Verfassungsschutz Zugriff da hat und dass auch die Kontrollierbarkeit zum Beispiel rechtmäßiger Maßnahmen nicht gewährleistet ist, das sind die Schwächen an dem Gesetz.
Und eine weitere Schwäche ist offensichtlich. Illegale Waffen kann das Register natürlich nicht erfassen.
Das nationale Waffenregister hilft der Polizei, sagen Ermittler. Aber es ändere nichts daran, welche Waffen man legal kaufen kann und dass man sie zu Hause aufbewahren darf. Um Amokläufe mit legalen Waffen zu verhindern, müsse man das Waffenrecht verschärfen, fordern Experten.
Der Versandhändler Neckermann will knapp 1.400 Arbeitsplätze abbauen, mehr als die Hälfte aller Stellen. Als Grund gab das Unternehmen heute an, das Geschäft mit gedruckten Katalogen werde ganz aufgegeben und nur noch übers Internet verkauft. Vor allem der Stammsitz in Frankfurt am Main wird von den Kürzungen betroffen sein. Neckermann gehörte dem Handelskonzern Arcandor bis zu dessen Pleite und seitdem einem US-Finanzinvestor.
Abschiedsflug von US-Raumfähre Enterprise. Wie zuvor das Schwesterschiff Discovery ist heute auch die Enterprise auf dem Rücken einer Boeing 747 zu ihrem letzten Bestimmungsort gebracht worden. Schaulustige verfolgten, wie sie eine Ehrenrunde über den Dächern von New York drehte. Der Shuttle, der lediglich Testflüge in der Erdatmosphäre absolvierte, soll im New Yorker Museum für Luft- und Raumfahrt ausgestellt werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. April.
Ein Sonnenhoch und Warmluft bescheren dem Süden Deutschlands morgen Rekordtemperaturen. Im Norden bleibt es noch recht kühl, die Temperaturunterschiede betragen bis zu 20 Grad. In der Nordwesthälfte gibt's heute Nacht viele Wolken und von Westen breitet sich Regen nach Norden aus. In der Südosthälfte meist klar oder nur locker bewölkt. Dort wird es morgen verbreitet sonnig. Vom Emsland bis zur Küste fällt zunächst noch Regen, sonst eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag hier und da einzelne Schauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch aus Ost bis Nordost. Im äußersten Norden und Süden heute Nacht 6, sonst 8 bis 12, an Oberrhein und Spree bis 13 Grad. Morgen 21 bis 29, in Oberbayern bis 30 Grad, im Norden bei 10 bis 16 Grad deutlich kühler. Am Sonntag im Osten und Südosten oft sonnig, im übrigen Land neben Sonne auch mal dichtere Wolken, die örtlich Schauer oder Gewitter bringen. Montag und Dienstag scheint vielerorts die Sonne, Richtung Süden gibt's aber auch Schauer und Gewitter.
Um 23.45 Uhr kommen die Tagesthemen. Karin Mioska informiert Sie über die Bombenserie in der Ukraine und fragt nach den Hintergründen. Außerdem zeigt sie die Meisterwerke des Malers und Bildhauers El Greco, die ab morgen zusammen mit Klassikern der Moderne in Düsseldorf zu sehen sind. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.